Wir fahren weiter und nachdem wir gelesen haben, Josua 24,2, können wir noch den Vers 3 dazu lesen. Bitte Max, noch einmal 2 und 3.
Da sprach Josua zu dem ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstromes und sie dienten anderen Göttern. Auch Terach, der Vater Abrahams und Nahors. Und ich nahm euren Vater Abraham von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Und ich mehrte seinen Samen und gab ihm Isaak.
Jawohl, und dann noch bitte im gleichen Kapitel, Vers 14.
So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit. Und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn.
Ja, also auch da wird das bezeugt, dass die Väter Israels, Tara, Abraham, dass die anderen Göttern gedient haben, damals im Südirak, jenseits des Euphrats. Aber dann hat Gott eingegriffen. Und nun gehen wir zurück zu 1. Mose 11. Wir haben ja gelesen, Vers 30, Sarah war unfruchtbar, damals in Ur in Chaldäa. Und dann lesen wir in Vers 31 von dem Auszug aus Ur. Aber ohne da etwas zu hören über Gottes Ruf hinauszugehen. Lies du nochmals, Max, 11, 31.
Und Terach nahm seinen Sohn Abraham, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abraham, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort.
Und noch weiter?
Und die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre, und Terach starb in Haran.
Und dann noch Vers 1 von Kapitel 12.
Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde.
Und ich will ja, das reicht. Also, es ist die Frage, wann kam dieser Ruf Gottes an Abraham? Wenn man hier liest, wie wir es getan haben, dann könnte man denken, diese Familie mit Abraham zog aus aus Ur in Chaldäa. Sie gingen nach Haran, übrigens heutige Südtürkei.
Diyarbakır heißt das
auch. Wie? Diyarbakır. Warst du schon mal dort?
Mhm.
Ach so, schön. Ja, ja, sehr interessant. Ja, und dann lesen wir eben, es war da in Haran, die Familie wohnte in Haran, und dann lesen wir von dem Ruf Gottes. Aber liest du nochmals Vers 1 in deiner Bibel. 12,
der,
1.
Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft.
Ja, danke. Du liest aus der Schlachter 2000.
Schlachter 2000.
Schlachter 2000. Und haben wir gemerkt, das ist übersetzt mit Plusquamperfekt. Der Herr hatte zu Abraham gesprochen. Also nicht, und der Herr sprach zu Abraham. Mhm. Das würde bedeuten, in Haran, dort ist Gott erschienen und sprach zu Abraham: Geh. Aber die Vorzeitigkeit ist da wichtig. Und das ist auch so in der Elbefelder CSV. Und der Herr hatte zu Abraham gesprochen. Aber nicht in allen Übersetzungen haben wir das so. Ja?
In der Ansprache von Stephanus.
Ja.
Kommt er auch nochmal darauf hin?
Ja, darauf kommen wir jetzt gleich. Du greifst schon vor. Ja, aber ich möchte gerne wissen, gibt es auch Übersetzungen, die haben das mit Präteritum? Ja, das ist einer der wenigen Fehler der alten Elbefelder. es gibt keine Übersetzung, die vollkommen ist, aber die alte war schon, nein, ich meine, jahrelanges Lesen des Alten Testaments auf Hebräisch. Ich habe immer gestaunt, wie nahe die Elberfelder, die alte Elberfelder, an den Grundtext herankommt. Es ist wirklich sensationell. Ich habe immer wieder gestaunt, wie haben die das geschafft? Im Gegensatz zu anderen Übersetzungen. Und jetzt eben, CSV hat da, Hückeswagen hat die neue sanfte Revision hier noch verbessert mit Vorzeitigkeit. Nur, ist es gerechtfertigt, das so zu übersetzen? Andere Übersetzungen hatten eben, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus seinem Land. Ja, jetzt ist es so, die zeitlichen Verhältnisse werden uns, wie das eben gerade vorhin angedeutet wurde, danke, in Apostelgeschichte 7 von Stephanus geklärt. Und zwar Stephanus, ein Jahr nach der Kreuzigung und Auferstehung und nach Pfingsten, Entstehung der Gemeinde, ein Jahr später steht Stephanus vor dem Sanhedrin in der königlichen Säulenhalle am Südende des Tempelplatzes, am gleichen Ort, wo der Herr Jesus ein Jahr zuvor von Kaiaphas zum Tod verurteilt worden war. Und er hält noch eine Ansprache vor Gericht und sie ist sensationell. 5% des Textes der Apostelgeschichte ist dieser Rede gewidmet. Und was er da aufbringt, es ist einfach grandios. Die Anspielung, die er da macht, so auf die Situation damals zugeschnitten. Und da beginnt er einfach, die Heilsgeschichte zu erzählen ab Abraham. Liest du Max 7,1.
Da sprach der Hohepriester, verhält sich denn dies so? Er aber sprach, ihr Männer, Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte.
Und jetzt weiter.
Und sprach zu ihm, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und nach dem Tod seines Vaters führte er ihn von dort herüber in dieses Land, das er jetzt bewohnt. Und er gab ihm kein Erbteil darin, auch nicht einen Fußbreit, und verhieß es ihm zum Eigentum zu geben und seinem Samen nach ihm, obwohl er kein Kind hatte.
Danke. Also hier macht Stephanus klar, dass dieser Ruf Gottes aus 1. Mose 12,1, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft, dass dieser Ruf eben nicht in Haran stattgefunden hatte, sondern davor in Ur in Chaldäa. Und es ist so, im Hebräischen steht ja einfach Vayomer Adonai el Avram. Vayomer heißt untersprach. Adonai, der Herr, El zu Abraham. Also nochmals. Vayomer Adonai el Avram. Vayomer, das ist die normale Form, wie man im Hebräischen Geschichten erzählt. Und er sprach. Oder, und er ging. Und er kam. Das ist einfach diese Form. Meistens muss man die mit Präteritum übersetzen im Deutschen. So erzählen wir Geschichten. Etwas zurückgelehnt. Eine Geschichte erzählt man nicht. Ein Mann ist aus seinem Haus gegangen in den Wald und hat dort einen Baum geschlagen. So erzählen wir nicht eine Geschichte, sondern ein Mann ging aus seinem Haus in den Wald, er schlug einen Baum und so weiter. So erzählen wir Geschichten. Das ist das Präteritum, zurückgelehnte Erzählung. Das Perfekt ist gegangen. Das verwenden wir in anderen Zusammenhängen, aber nicht als zurückgelehnter Erzähler. Ja, und jetzt ist es so, im Hebräischen gibt es kein Plusquamperfekt. Der Herr hatte gesprochen, sondern man benutzt die gleiche Form. Und der Übersetzer muss erkennen, ob jetzt da Vorzeitigkeit gemeint ist. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, wie man im Hebräischen auch solche Vorzeitigkeiten ausdrücken kann. Aber es wäre zu kompliziert, um das jetzt zu erklären. Aber eben, ich will einfach sagen, die Erzählform, diese Vayomer-Form, normalerweise Präteritum, aber immer wieder, wenn man das Alte Testament liest, sieht man, oh, da muss ich bin gezwungen, der Zusammenhang macht das klar, vorzeitig zu übersetzen. Und nun, hier ist es so, dass Stephanus klar macht, dieser Ruf fand statt in Ur in Chaldäa. Und das ist dann auch bestätigt, nämlich wenn Gott sagt, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft. Für Verwandtschaft steht da Moledet Echa. Moledet, das ist Verwandtschaft oder auch Ort der Geburt. Ja, er war nicht in Haran geboren, sondern in Ur in Chaldäa. Und das ist der Hintergrund, warum Stephanus ganz klar sagen kann, das war vorher. Eben nicht in Haran, sondern eben noch im Ort der Geburt. Und es ist also klar, Mose greift hier zeitlich zurück und sagt, was damals in Ur geschehen war, nämlich, dass Gott zu Abraham gesprochen hat. Das heißt also, das ist unglaublich dramatisch. Plötzlich erscheint diesem Mondgott-Verehrer. Übrigens, die Leute von Ur sagten, wieder ein Zitat aus den Keilschriften, Nanna ist die Herrlichkeit des Himmels. Oh, das aschfahle Licht des Mondes. Aber wir haben gelesen bei Stephanus, er sagt, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Es war nicht nur eine Audition. Eine Audition ist eine hörbare Stimme aus dem Himmel. Gott spricht. Viele Propheten in der Bibel hatten Auditionen. Aber das war eine Audition verbunden mit einer Vision. Vision heißt, dass ein Prophet auch etwas gesehen hat. Und hier wird erklärt, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war. Und eben die Sumäer sagten, Nanna ist die Herrlichkeit des Himmels. Und jetzt erscheint der Gott der Herrlichkeit Abraham. Und wenn wir schon in der Apostelgeschichte sind, wir haben ein Beispiel, wo der Gott der Herrlichkeit jemandem erschien. Paulus vor Damaskus. Saulus, nicht wahr? Und zwar wird das ja dreimal erzählt in der Apostelgeschichte. Zuerst das Ereignis von Lukas berichtet und dann in einem Zeugnis von Paulus in Apostelgeschichte 22 vor der Volksmenge im Tempel und Apostelgeschichte 26 in einem Konsultativverfahren vor König Agrippa. Und das Licht wird immer heller in der Beschreibung. Es war natürlich immer das gleiche Licht. Schlagen wir auf. Apostelgeschichte 9, Vers 3, bitte.
Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich?
Sieht man, eine Vision und eine Audition. Aber ein Licht aus dem Himmel. Nun, Paulus berichtet später in Apostelgeschichte 22 von demselben Ereignis. Schlagen wir auf. Und zwar in Vers 6.
Es geschah mir aber, als ich auf meiner Reise in die Nähe von Damaskus kam, da mich am Mittag plötzlich vom Himmel her ein helles Licht umstrahlte.
Ja, wörtlich ein großes Licht aus dem Himmel. Und zwar um die Mittagszeit, da wo die Sonne in Damaskus, in Syrien, besonders hell ist. Nicht wahr? In Syrien ist das Licht anders als bei uns, weil das eben südlicher ist als die Schweiz. Ja, und ein großes Licht aus dem Himmel, nicht nur ein Licht aus dem Himmel. Und in Kapitel 26, Vers 13, bitte.
Da sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, heller als der Glanz der Sonne, das mich und meine Reisegefährten umleuchtete.
Ja, nicht nur ein Licht aus dem Himmel, sondern ein großes Licht aus dem Himmel. Und hier ein Licht aus dem Himmel, das den Glanz der Sonne übertraf, heller als die Sonne. Was ist da das aschfahle Licht von Nanna, der gar kein Gott ist, sondern ein toter Stein, der auch kein Baby geben kann? Das ist sowas von grandios. Und nun, in der gleichen Apostelgeschichte lesen wir, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Und so hat Abraham die Herrlichkeit Gottes gesehen und Gott ruft ihn, verlass diese Stadt und geh in das Land Kanaan. Immer wenn Gott erscheint im Alten Testament, geschieht das durch den Sohn. Weil Gott offenbart sich immer durch den Sohn. Das ist ein Grundsatz durch die ganze Bibel hindurch. Und darum heißt es, wer den Sohn hat, hat den Vater. Es geht nicht anders. Man kann nicht den Vater haben und dann den Sohn. Sondern Jesus Christus sagt, Johannes 14, 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Und immer wenn Gott sich offenbart, sichtbar macht, geschieht das in der Bibel im Alten und im Neuen Testament, durch den Sohn. Ja, also kannst du sagen, der Jesus erschien Abraham, der Messias.
Das können wir doch auch an dieser Wendung im Alten Testament sehen, wenn von dem Engel des Herrn gesprochen.
Ja, genau. Im Alten Testament der Engel, nicht ein Engel des Herrn. Und noch besser, Malach heißt eben nicht nur Engel, da denkt man an Geistwesen, das erschaffen ist, sondern Malach bedeutet einfach Bote. Das Wort wird verwendet zum Beispiel für Boten eines Königs. 2. Könige 1. Was sage ich? Ja, 2. Könige 1. Und dann ein anderes Beispiel, eben der Engel des Herrn. Oder überhaupt Engel in Psalm 91. Der ist ein Engel. Seine Engel werden dich tragen und eben bewahren, dass du nicht deinen Fuß an einen Stein stoßest. Das ist auch Malach, Engel, Bote. Und dann wird es eben verwendet für den Boten des Herrn. Und immer wieder wird gezeigt im Zusammenhang, das ist aber der Ewige selber. Das ist nicht ein Geschöpf. Und darum gibt es sogar in der rabbinischen Literatur, im Judentum, die Erklärung, dass der Engel des Herrn, beziehungsweise eben der Bote des Herrn, das war kein geschaffener Engel. Er ist Gott. Also das Wissen war im Judentum vorhanden. Ja, und so hat Gott sich Abraham offenbart, aber eben sieht man so was anderes als diese Mondgottverehrung. Und nun sagt Gott ihm, er soll hinausgehen aus diesem Land und eben damit aus dieser Stadt, die dem Mondgott geweiht war. Und wir werden dann später sehen, dass Gott ihm gezeigt hat, ich habe auch eine Stadt. Das himmlische Jerusalem. Diese wunderbare Stadt im Himmel. Und auf die hat sich Abraham gefreut. Da kommen wir aber später zu, Hebräer 11. Nur um zu sagen, was da geschieht. Gott ruft ihn raus aus dieser Stadt. Und zwar eben der Gott der Herrlichkeit. Und er gibt ihm dann später eine Stadt, die schönste Stadt ist. Und die wird so herrlich sein. Ich meine, wenn wir lesen in 1. Korinther 2, was Gott mit den Erlösten vorhat, was kein Ohr gehört, kein Auge gesehen und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Ich war beeindruckt von der Architektur in Singapur. Wow, wie sehr. Raufbauen und aber auch nach genauen ästhetischen Vorstellungen, so und so viel Urwaldbäume müssen belassen werden. Und diese Kombination von Natur und modernste Architektur, ist grandios. Aber es ist alles nichts gegen diese Stadt, die Gott bereit hat für die Erlösten. Und eben Abraham freute sich auf diese Stadt. Nur wollen wir noch weitere Details anschauen. Geh aus deinem Land. 12 Vers 1. Auf Hebräisch steht da, jetzt machen wir wieder ein bisschen Hebräischunterricht. Lech lecha. Ja. Mit einer Betonung. Nicht lech lecha, lech lecha. Geh für dich, heißt das. Wieso steht nicht einfach geh? Geh für dich. Also so spricht man auch heute noch. Wenn man sehr betont jemandem sagt, er soll gehen, sagt man nicht einfach nur lech, das heißt geh. Lech lecha. Oder für eine Frau muss man sagen, lechi lach. Geh für dich, das heißt geh in deinem Interesse. Es ist gut für dich. Nicht wahr? Abraham hätte danken können, oh, jetzt muss ich gehen. Aber unser Haus ist fantastisch hier. Und das ist die vornehmste Stadt von Mesopotamien. Jetzt soll ich das alles aufgeben und dann noch so eine Art Beduine werden. Aber Gott sagt, lech, lech lecha. Also, es ist gut für dich. Und das können wir immer vor Augen halten, wenn Gott uns etwas aufträgt. Dieser Weg ist gut. Gut für uns. Es ist immer gut, wenn wir gehorchen. Auch wenn wir denken, aber das ist schwer. Wie sollen wir das schaffen? Der Weg, den Gott uns zeigt, dieser Weg ist immer gut. Und er sagt ihm also, er soll aus seinem Land gehen, aus seinem Geburtsort, aus dem Haus seines Vaters. Das heißt also aus der Verwandtschaft. Das Haus des Vaters ist der umfassende Begriff für Familie und Verwandtschaft. Alles verlassen. Und wie hat Abraham reagiert? Hebräer 11 beschreibt das sehr schön. Neutestamentlich. Hebräer 11, Vers 8.
Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde.
Gleich werden wir noch weiterlesen, aber zuerst eine Bemerkung zu Vers 8. Also Abraham hat sich bekehrt und hat diesem Ruf Gottes Glauben geschenkt. Durch Glauben war Abraham gehorsam auszuziehen. Aber hier steht, als er gerufen wurde, war er gehorsam auszuziehen. Und erstaunlich wieder, wie genau übersetzt worden ist. Nicht wahr? Im Griechischen kann man Vorzeitigkeit, Gleichzeitigkeit und Nachzeitigkeit sehr gut ausdrücken, indem man ein Partizip verwendet und das Hauptverb, das muss sein Aorist, Vorzeitigkeit, Präsens, Gleichzeitigkeit, Futur, Nachzeitigkeit. Und hier haben wir den Fall, das Partizip Präsens und das Hauptverb Aorist, die punktuelle Form. Und das ist Gleichzeitigkeit. Und das wird hier so ausgedrückt. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen. Ich war nicht eben Partizip Aorist und Aorist, dann wäre es nachzeitig, nachdem er gerufen worden war, war er gehorsam auszuziehen. Das heißt also, der Ruf kam und er ging. Das ist sofortiger Gehorsam. Ich war in der Kindererziehung, wird man ständig damit konfrontiert. Es gibt Kinder, die man ruft und sie hören es und die sagen auf Schweizerdeutsch, grad. Gerade. Aber gerade heißt nicht sofort, sondern das heißt, jetzt spiele ich mal noch ein bisschen fertig. Und dann kommen sie. Und das war ja gehorsam. Nur ist das eben nicht der Gehorsam von Abraham. Der war gehorsam zu gehen, als er gerufen wurde, nicht nachdem er gerufen war. Der hat nicht gedacht, also für so eine große Entscheidung brauche ich 6 Monate, Minimum. Aber es war so klar, das ist der Weg. Und dann ging er auch diesen Weg. Und das ist wichtig. Es gibt natürlich Dinge, die muss man sich länger überlegen, darüber beten und Klarheit bekommen. Aber wenn es vor dem Herrn klar ist, dann ist es wie beim Knecht Abraham in 1. Mose 24. Der sagt, als klar war, Rebekka will Isaak heiraten. Sie sagt, ich will gehen. Haltet uns nicht auf. Die wollten sie noch zurückhalten. Wenn der Herr Gelingen gegeben hat zur Reise, jetzt gehen wir. Und so ist es wichtig, das muss man nicht noch 2-3 Jahre verlobt sein, wenn die Sache klar ist, dann auch gehen. Und die Umstände, das erlauben, nicht wahr? Es gibt manchmal Hindernisse, die noch da sind, aber gehen. Und Abraham war klar, das ist der Ruf Gottes, diesen Weg gehe ich. Also schön, er hat verstanden, Lech Lecha, in deinem Interesse. Und darum, ich muss nicht noch lange aufschieben, ich gehe. So schön. Aber, was haben wir gelesen? In Vers 31, liest du nochmals?
Von welchem Kapitel?
Jetzt wieder von Kapitel 11, 31. Da sehen ja wir, wie er dann auf diesen Ruf eben reagiert hatte.
1. Mose 11,
31. Ja.
Und Terach nahm seinen Sohn Abram, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldäa, um in das Land Kanaan zu gehen.
Als sie aber nach Jetzt haben wir aber ein paar Fragen. Gott hatte gesagt, er soll aus dem Haus seines Vaters weggehen. Das heißt, Tara, der Vater, sollte nicht mitgehen. Der sollte dort bleiben. Gott braucht seine Leute überall. Nicht wahr? Nicht alle müssen nach Togo gehen als Missionare und nach Kambodscha. Es braucht auch Leute da bei uns. Und Gott hat Abraham gerufen. Nicht Tara. Und Abraham sollte wirklich aus dem Haus seines Vaters gehen, aber der Vater geht mit. Und noch mehr, Lot, das war ja der Neffe, der gehörte auch eben zu diesem Vaterhaus, zu dieser Verwandtschaft. Und er ging auch mit. Aber der hätte nie mitgehen sollen. Und da wäre auch nie diese Katastrophe gekommen, dass seine Töchter in Sodom so verdorben wurden. Vor ein paar Monaten waren Miriam, meine Frau und ich in Sodom. Wirklich. Alles übersät mit Asche. So eindrücklich. Und dieser Ort, was man da noch findet, ich habe Tonscherben gefunden aus der Zeit von Abraham. 4000 Jahre. Frühe Bronze. Und alles übersät mit Asche. Das wurde nie mehr später wieder aufgebaut. Und eindrücklich. Aber dort wurden die Töchter von Lot verdorben. Das wäre alles nie geschehen. Und noch viel mehr Elend. Das werden wir erst später dann anschauen. Wenn er nicht diesen falschen Weg gegangen wäre. Das hat schon Konsequenzen. Wenn man ungehorsam ist und eben einen falschen Weg geht. Aber Abraham sollte gehen ohne Vater, ohne Enkel, zusammen mit Sarah. Aber noch schlimmer. Das heißt ja nicht, Tara ging mit, sondern Tara nahm Abraham. Der Patriarch hat die Führung übernommen. Ja gut, die Linken hassen Patriarchen. Aber ich meine, das Problem, wir leben in einer Zeit, wo so viele Männer, die wollen keine Führung übernehmen. Und sie sind auch frustriert, weil sie oft am Arbeitsplatz merken, es wird ja auch gar nicht geschätzt, wenn sie Verantwortung übernehmen. Das macht Männer aus Frustration irgendwie passiv. Aber Männer, die wirklich ihre Aufgabe übernehmen und vorwärts gehen, ja, aber nicht am falschen Ort. Tara hätte das nicht tun dürfen, das war Abrahams Sache. Ja, aber Abraham war sein Sohn, ja, natürlich. Aber das mit der Sohn, der dem Vater gehorcht, das hat schon mal ein Ende. Nicht wahr? In 1. Mose 2, Vers 24 hat Mose geschrieben, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Also man muss die Eltern verlassen, sonst kann man nicht heiraten. Und sonst werden die Schwiegereltern ständig reinreden und auch in die Erziehung und das stört, das schadet. Und sogar C.G. Jung, das war ja ein okkulter Psychologe. Und der hat ja eine okkulte Tiefenpsychologie aufgebaut, die er aufgebaut hat auf seinen okkulten Erfahrungen mit Dämonen, die mit ihm redeten. Und hat das so getan, wie wenn das bei allen Menschen so wären, nur hat er das nicht Dämonen genannt, sondern Archetypen. Aber sogar C.G. Jung hat die Beobachtung gemacht. In der Psychologie macht man auch Beobachtungen. Nicht alles okkult, aber Beobachtung, die meisten Männer sind von zu Hause nicht abgelöst. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Und nicht nur bei den Gläubigen, auch bei den Ungläubigen. Und das war eben da auch so, Abraham war nicht abgelöst. Und darum hat immer noch Tara. Aber ich meine, er hat ja schon ein bestimmtes Alter, nicht wahr? Also dann schließlich aus Haran nach Kanan ging, da war er 75. Also irgendwo hört es mal auf mit dem Gehorchen dem Vater. Die Eltern sollen das ganze Leben ehren. Schon die 10 Gebote sagen, ehre Vater und Mutter. Und das kann auch sein, dass die Eltern eben guten Rat geben. Aber das ist etwas anderes als hineinregieren. Und sich aufdrängen. Auch etwas anderes. Aber wie war das bei dem Herrn Jesus? Bei der Hochzeit von Kana. Die Mutter kommt und sagt, sie haben keinen Wein. Das war ein Aussagesatz, der aber ein Befehl war. Jetzt musst du handeln. Und der Herr sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Er spricht seine Mutter an mit Gweret. Das ist die höfliche Anrede, Madame auf Französisch. Oder Gwirti, meine Dame, Madame, meine Dame. Warum? Um einen Abstand zu setzen. Er war 30 Jahre alt. Und einen 30-jährigen Sohn befiehlt man nicht. Jetzt musst du. Und sie hat sofort verstanden. Und dann mitgeteilt, alles, was er euch sagen wird, tut.
Das war übrigens Marias letzt aufgezeichnetes Wort.
Ja, das ist das Testament von Maria, genau. Und das heißt, alles, was er euch sagt, tut. Sie weist von sich weg auf den Sohn Gottes. Aber eben als Mensch war er 30 Jahre alt, unverheiratet. Auch Unverheiratete müssen in diesem Alter abgelöst sein. Und natürlich bedeutet das nicht, dass man das Band zerreißt. Ja, nicht. Aber durch die Ablösung entsteht ein neues Verhältnis zu den Eltern. Und man begegnet sich als Erwachsene. Gewisse würden sagen, auf Augenhöhe. Aber es ist natürlich immer noch ein Unterschied, wenn man als Vater 25 Jahre älter ist. Natürlich, eben, man begegnet sich als Erwachsene, aber man ist immer noch 25 Jahre älter. Und das beinhaltet einiges an Reife und Erfahrung und so weiter, die es zu achten gilt. Ja? Aber das Verhältnis wird schön. Und gerade vor kurzem war ich eingeladen beim Ehepaar, zusammen mit meiner Frau. Und da hat mir dieser junge Mann gesagt, ich habe jetzt ein so schönes Verhältnis zu meinem Vater. Wie nie zuvor. Das hat mich gefreut. Also eben in diesem Abgelöstsein und plötzlich eine neue Beziehung, die noch schöner ist als vorher. Aber eben nicht in einem Gehorsamsverhältnis wie Kinder gegenüber den Eltern, wie Epheser 6 sagt, ihr Kinder, gehorchet euren Eltern im Herrn. Und das war das Problem, nicht abgelöst. Und darum geht Tara mit, noch mehr, Er übernimmt die ganze Führung. Das war nicht gehorsam. Es ist also möglich, dass man Gottes Wort gehorsam ist, und zwar sofort gehorsam ist, und trotzdem ist ungehorsam dabei. So ist es in der Realität, dass man doch nicht ganz nach Gottes Wort geht. Und das hat Folgen, das werden wir gleich noch sehen, aber nächstes Mal. Ja gut, es wird ja gesagt, dass Tara, wie wir schon gelesen haben, an dieser Stelle, Abraham, Nahor, sie dienten anderen Göttern. Aber dann haben wir gelesen in Vers 3 von Josua 24, Gott spricht, und ich nahm Abraham, euren Vater, von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Gott sagt, ich nahm Abraham, nicht Tara. Ja, und das war der Punkt, Tara hätte nicht mitgehen dürfen und Abraham hätte seinem Vater sagen müssen, nein, du kannst nicht mit uns kommen. Wir haben den Auftrag von Gott. Und diesen Auftrag möchte ich eben trotz verwandtschaftlicher Beziehung möchte ich so erfüllen, wie Gott ihn mir klar gemacht hat. Und Gott sagt also, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und jetzt noch eine Perle. In Apostelgeschichte 7, da wird ja das auf Griechisch zitiert. Das ist also eine Übersetzung. Und da kommt noch eine Nuance rein in der Übersetzung, nämlich Apostelgeschichte 7, Vers 3, sagt Stephanus, indem er zitiert, aber hier eben haben wir den griechischen Text, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Komm, das hatten wir nicht. Aber es ist noch ein Element drin. Ich habe gesagt, lech lecha, geh für dich. Halach heißt gehen. Und wenn man heute sagt, jemand soll kommen, sagt man bo. So einfach, bo. An einer Frau sagt man boi. Man muss also immer überlegen, mit wem man spricht. Im Hebräischen. Das hassen die Gender-Leute. Aber die Sprache zwingt einen ständig zu entscheiden, ist das eine Frau, ist das ein Mann? Also, bo, ich weiß, es ist ein Mann. Boi, ich weiß, es ist eine Frau. Komm. Also, aber es ist so, im Bibelhebräischen hat Halach je nachdem auch die Bedeutung von kommen, also normalerweise gehen. Und darum ist das hier noch drin in Apostelgeschichte 7. Und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Also ist der Gedanke von geh, aber komm. Und wenn Gott sagt, komm, ja, dann heißt es, er war im Land Kanaan. Ich meine, wir lesen ja in der Bibel immer wieder, wie Gott herabkam. Und wir lesen auch wieder, wie Gott aufstieg. Und der Jesus sagt ja in Johannes 3 zu Nikodemus, dem Lehrer Israels, dass niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Ja, also Gott, der kommt und geht, aber Gott war also in Kanaan und rief in der Vision, Abraham, komm, in das Land, das ich dir zeigen werde. Also er sollte in das Land gehen, wo Gott ist allgegenwärtig, aber wenn Gott an einem bestimmten Ort ist, wohnt, in der Bibel, dann bedeutet das, dass der allgegenwärtige Gott sich dort in einer besonderen Weise offenbart. Und das werden wir sehen. Abraham bekommt Offenbarungen, die er in Ur in Chaldäen noch nicht bekommen hatte. Aber dann im Land. Also Gott wollte ihn dort haben und da nehme ich gleich schon vorweg. Er war im Land und dann kam eine schwere Hungersnot. Sodass er sich sagte, dann gehe ich nach Ägypten. und es kam ganz schief heraus. Wir werden sehen, eine ganze Verkettung bis heute, bis zum Stachel des Islams über Ismael. Alles aus diesem Fehlentscheid, dass er nicht in Kanaan blieb, wo Gott ihn hingerufen hatte. Er ging an den falschen Ort. Und nun ist das eben sehr wichtig, dass man das im Gedächtnis hält. Gott sagt, komm, er sollte nach Kanaan gehen, wo Gott seine Gegenwart besonders zeigen wollte im Leben Abrahams, aber er sollte nicht nach Ägypten gehen. Ja, und das ist also da mit drin enthalten. Und da möchte ich noch etwas sagen, Vers 2 von 1. Mose 12. Jetzt folgen 7 Verheißungen. Also, eine Vision, Audition mit 7 Verheißungen. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Also er sagt, Abraham, nicht nur ich werde dir ein Baby geben, sondern du wirst eine ganze Nation werden. Und nicht einfach nur irgendeine Nation, sondern eine große Nation. Und wir werden dann noch sehen, nicht nur einfach eine große Nation, sondern das, die auserwählte Nation, Gottes Volk. Und aus dieser Nation sollte schließlich der Retter der Welt kommen. Das ist einfach grandios. Ja, und da war es für ihn nicht schwierig, diesen Mondgott, diesen Totenstein aufzugeben. Eine große Nation machen, erste Verheißung. Und dich segnen, zweite Verheißung. Und ich will deinen Namen groß machen, dritte Verheißung. Du wirst berühmt werden. Wir denken, berühmt werden ist ja eigentlich etwas Dummes. Ja, wenn man unbedingt berühmt werden will. Ich rate jedem Jugendlichen ab, berühmt werden zu wollen. Das ist ganz ähnlich wie 1. Timotheus 6. Die aber reich werden wollen, werden in viele Versuchungen und sich verstricken. Und wenn man über TikTok und was es alles für Möglichkeiten gibt für Jugendliche, um vielleicht einer von denen zu sein, die dann ganz berühmt werden mit so vielen Followers. Aber es ist eine ganz gefährliche Sache. Aber es kann sein, dass Gott jemanden berühmt macht, weil Gott das so will. Ein Daniel wurde berühmt, nicht wahr? Und wurde einer der höchsten Minister im babylonischen Weltreich. Aber der hat das nicht gesucht. Das war so, wie Gott ihn geführt hat. Also Gott sagt, aber bei dir soll das so sein. Ich war bei Salomo hat Gott gesagt, ich werde dich ganz reich machen. Aber Reichtum ist gefährlich. Ja, es heißt nämlich in 1. Timotheus 6, die aber reich werden wollen, fallen in schwere Versuchungen und durchbohren sich mit viel Leiden. Reich werden wollen ist etwas ganz Schlimmes. Aber im gleichen Brief, 1. Timotheus 6, spricht Paulus den Reichen unter euch und sagt, wie sie handeln sollen. Und er sagt nicht, die müssen allen Reichtum jetzt weggeben. In gewissen Fällen hat der Herr das gesagt, gibt alles den Armen. Das war aber speziell. Dann sagt er den Reichen, wie sie als Reiche leben sollen. Freigebig sein, aber nicht die Hoffnung auf den Reichtum setzen und so weiter. Aber reich sein ist nicht das Gleiche, wie reich werden wollen. Und berühmt sein ist nicht das Gleiche, wie berühmt werden wollen. Aber Gott hat das ihm verheißen. Und darum kennen wir ihn alle. Auch nach 4000 Jahren. Und deinen Namen groß machen. Und dann weiter, und du sollst ein Segen sein. Er selber gesegnet und er wird ein Segen für andere. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Ein ganz spezieller Schutz. Und so versteht man die ganze Geschichte Israels bis heute. Immer, wo Völker versucht haben, Israel zu schaden, haben sie sich den größten Schaden angetan. Ich war im Zweiten Weltkrieg, man wollte die Juden ausrotten, 6 Millionen hat man ausgerottet und dann zerbrach das Nazireich tosend und krachend mit 12 Millionen Toten Verletzten und Vermissten. Unglaublich. Und wie war das, als 1948 nach der Staatsgründung Israels 9 arabische Armeen Israel vernichten wollten? Nach 1,5 Jahren waren sie alle geschlagen. Und Israel hatte noch mehr Land als vorher. Und dann haben sie es versucht im 6-Tage-Krieg. Nach 6 Tagen war die Übermacht an allen 3 Fronten geschlagen. Und Israel hatte noch mehr Land als vorher. Und wie war es im Yom Kippur-Krieg 1973? Dann waren alle Feinde nach kurzer Zeit geschlagen. Und wie war es vor etwas mehr als einem Jahr, 7. Oktober 2023, die Hamas wollte Israel vernichten durch ein schreckliches Massaker. Da konnten sie aber nur den Anfang ausführen. Heute ist Gaza zu 80% unbewohnbar. Wirklich am Boden kaputt. Wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und Hisbollah noch viel stärker aufgerüstet mit 300.000 Raketen. Und jetzt Hisbollah, schon nach 2,5 Wochen war 80% ihres Waffenarsenals und ihre Stärke vernichtet. Und Syrien hat auch helfen wollen und in der kürzester Zeit, es waren eigentlich ein paar Tage, wurde ganz Syrien überrannt und Israel hat die ganze Militärfähigkeit von Assad in kürzester Zeit zu 80% vernichtet. Wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Also man soll dieses Volk nicht antasten. Und dann sagt Gott weiter, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Kann übersetzen Geschlechter oder auch Stämme. Mishpacha ist Familie, aber kann eben auch weiter gefasst werden als Stämme. Und das ist die Verheißung, dass aus dieser Nachkommenschaft von Abraham wird der Messias kommen und schließlich werden aus allen Völkern, allen Stämmen Menschen gerettet werden. Und so sollten alle Geschlechter durch Abraham gesegnet werden. 7 wunderbare Verheißungen. Ja, nächstes Mal fahren wir dann weiter, indem wir genau anschauen, was war da mit Haran als Zwischenstation und wie kam dann Abraham schließlich doch ins verheißene Land. 12, Vers 4. Wollen wir hier schließen.